Ich möchte heute eine besondere Gemeinde vorstellen. Vielleicht kann man das Bild mal sehen. Diese Gemeinde, kennt jemand diese Gemeinde? Irgendwo gelesen, in irgendeinem Buch oder Zeitschrift oder irgendwas Besonderes? Da steht Baptisten Dessau. Niemand. Bitte? Genau. Ja, also ihr stellt nachher die Predigt ins Internet. Eigentlich, die Gemeinde ist eigentlich erstmal gar nichts Besonderes. Ja? Es gibt viele Gemeinden an verschiedenen Orten, aber für mich ist die Gemeinde etwas ganz Besonderes, weil da habe ich den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Ja? Was Tolleres gibt es doch nicht. Und selbst wenn die Gemeinde es nie schaffen wird, in irgendwelche große Literatur zu kommen und da beworben zu werden oder dass da Massenpilgerströme hingehen, um die Gemeinde kennenzulernen und Impulse und so weiter. Nein, das passiert vielleicht nicht. Ich fordere euch jetzt auch nicht dazu auf, alle nach Dessau zu gehen, aber ich habe dort das Beste kennengelernt, was man kennenlernen kann, und das ist der Herr Jesus. Und wisst ihr, ich bin ja aufgewachsen zu DDR-Zeiten, das habe ich euch schon mal erzählt, und da gab es den Kommunismus. Ich war der Einzige in meiner Klasse, der nicht zu dieser Pionierorganisation, dieser kommunistischen Organisation gehörte. Und ich habe da in der Schule viel Ablehnung erfahren und ach, das sind Christen irgendwie und so, ja. Und in der Gemeinde, da wurde ich mit hineingenommen, ja, und da haben mich Leute gefördert. Ich war richtig froh. Vor ein paar Tagen hat mich eine bald 85 werdende angerufen, hat gesagt, Jan, du, ich werde jetzt bald 85, ich lade jetzt ganz viele ein aus der alten Zeit und so weiter. Viele haben sich ja schon verstreut, ja, sind irgendwo unterwegs, und deine alten Bekannten, mit denen du vor vielen Jahren Jugendarbeit und so weiter gemacht hast, die lade ich jetzt alle ein und wir wollen uns treffen und zusammenkommen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie ich gesegnet worden bin, nicht durch dieses Haus, ja, das ist jetzt ein neueres Gebäude, was sie da haben, wie ich gesegnet worden bin durch Menschen, die mir da weitergeholfen haben, die mich mit hineingenommen haben, die einfach mir den Glauben lieb gemacht haben. Ja? Ob das die bei der Jugendgruppe waren, die mich einfach mitgenommen haben, oder Kindergottesdienst schon. Ja? Was war das für ein Segen, im Kindergottesdienst vom Herrn Jesus zu hören und die ganzen Geschichten zu hören, und das ist einfach was ganz Besonderes. Als ich das letzte Mal hier gewesen bin, da habe ich über Glaubensvorbilder gesprochen. Ist ein halbes Jahr her, habt ihr vielleicht alles schon vergessen. Ich wollte heute mit euch ein Glaubensvorbild anschauen, wo einer war, der auch so Leute mit hineingenommen hat in die Gemeinde. Ja, Gemeinde hat ja immer mit Menschen zu tun. Es geht ja nicht als erstes, Gebäude ist auch wichtig, ja. Aber es geht ja als erstes darum, dass Menschen den Herrn Jesus finden und im Glauben weitergeleitet werden. Und einer, der das ganz besonders getan hat und ein Ermutiger ist, ist der Barnabas. Und von dem will ich heute predigen. Und ich werde es heute so machen, ich habe nicht nur einen Bibeltext. Ich habe mehrere Bibeltexte, aber damit das nicht so willkürlich wird, ja, also dass ich mir immer aussuche, habe ich es so, dass ich einfach in der Apostelgeschichte durchgehe. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir werden nicht alles schaffen, aber in der Apostelgeschichte so durchgehe, was wir da von dem Barnabas erfahren. Und ihr könnt als erstes aufschlagen oder könnt es auch von vorne sehen. Der erste Text ist in Apostelgeschichte 4, 36 bis 37. Da wird der Barnabas recht knapp erwähnt. Der heißt gar nicht Barnabas eigentlich, ja, okay. Josef heißt er eigentlich. Also ein Name, der in Österreich häufiger ist. Barnabas ist weniger, ne? Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, ja. Manche waren schon in Zypern. Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Und wisst ihr, das erste Besondere hier ist der Name. Ja, eigentlich heißt er Josef, aber der bekommt von seinen Geschwistern, von den Aposteln, bekommt er so einen Spitznamen, aber einen sehr positiven Namen. Ja, wir haben das ja öfter in der Bibel, dass Leute sogar von Gott einen neuen Namen bekommen. Ja, Abraham zum Beispiel, oder Sarah, oder Israel, oder Petrus, ja. Das hat dann immer besondere Bedeutung und hier eben bei dem Barnabas auch. Da steht gleich da, was es bedeutet. Das heißt übersetzt Sohn des Trostes. Ja? Der hat man Sohn des Trostes genannt und dieses griechische Wort hier für Trost, das kann auch übersetzt werden mit Zuspruch, mit Ermutigung, sogar mit Ermahnung. Ja, das ist einer, der sich neben einen stellen konnte, von Gott her dachte und denjenigen fördern wollte. Ja, und wenn der Korrektur brauchte, Korrektur gegeben hat, wenn der Ermahnung brauchte, Ermahnung, Trost. Und also viele Sachen hingen damit drin. Und dieser Barnabas, der war so ein Sohn des Trostes und der Ermutigung. Und dann musste ich wieder so an meine Gemeinde in Dessau denken, wo Leute waren, die mich schon als Kind ermutigt haben und mich als Kind herausgefordert haben, die mir so ein Barnabas geworden sind, so ein Sohn des Trostes oder auch eine Tochter des Trostes. Und da kann man sehr dankbar sein und kann selber dafür beten, Herr, hilf, dass ich so jemand bin. Ja, manche haben da eine besondere Begabung, ja, nicht jeder ist da gleich gut, aber dieses Anliegen zu haben, ich möchte so einer sein, der ermutigt, der tröstet, der ermahnt, das ist etwas Tolles, was man sich vornehmen kann. Und das haben wir immer wieder. Also ich nehme mal an, wenn du eine Liste machen könntest, wer war für dich so ein Sohn des Trostes oder eine Tochter des Trostes? Vielleicht, hoffentlich, könntest du ein paar Leute aufschreiben. Ja? Ich musste dran denken, Martin Luther. Ja? Ich bringe ja gerne Martin Luther in der Predigt. Für den war, vielleicht habt ihr den Film gesehen, ja? Da haben wir hier den Martin Luther. Wer ist das? Ja, der ist nicht so bekannt, der Johannes Staupitz. Und das war für Martin Luther so ein Barnabas. Ja, der Martin Luther, der war ständig dabei als Mönch, ja, der hat das Evangelium nicht verstanden, die Gnade Gottes nicht verstanden, hat nicht verstanden, dass es nicht die eigene Leistung ist, die einen rettet, sondern dachte, er muss alles selber machen und so weiter. Und wenn er da irgendeinen Fehler macht und so weiter, dann ist er verdammt. Und da gab es einen Johannes Staupitz, und der hat ihn ermutigt und hat gesagt, sieh auf Jesus. Ja. Also der hat dann mit Luther nicht die reformatorische Wende mitgemacht, aber hat Luther an Jesus erinnert. Und Luther sagt dann später über ihn, er wäre nicht in die Reformation reingekommen ohne ihn. Wenn er nicht, ja, es gab viele andere Gründe auch, ne? Aber einer dieser Punkte war eben auch Johannes Staupitz. Und Luther hat es mal so auch ausgedrückt, ich wäre ein päpstlicher Esel geblieben, eben wenn dieser Staupitz nicht da gewesen ist. Also einer, der ihm Mut gemacht hat, der ihn in die Richtung gewiesen hat, der dann leider aber nicht diesen Weg weiter gegangen ist. So, und so habt ihr vielleicht auch welche, die so ermutiger geworden sind wie Barnabas. Bei ihm können wir auch lernen. Der wird so als positives Kontrastbeispiel genannt, anders als in Kapitel 5. Da lesen wir von Hananias und Sapphira, einem Ehepaar, die also nicht so großzügig waren wie der Barnabas. Der war bereit, Geld zu investieren, großzügig zu sein und von seinem Besitz weiterzugeben. Ja, der hatte einen Acker in Jerusalem und brachte ihn also zu den Aposteln. Ja. Und das können wir einmal von ihm lernen. Dann können wir weitergehen. Das nächste Mal, wo er dann erwähnt wird, ist in Kapitel 9. Und da wird er für den Saulus Paulus, wird er dann zu einem großen Ermutiger. Ich lese vor, Kapitel 9, die Verse 26 bis 27. Als Paulus oder Saulus aber nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln, und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass der mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Also Saulus versucht sich der Gemeinde anzuschließen, in Jerusalem und die gehen ihm alle aus dem Weg. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du eine Gemeinde besucht hast und du hast den Eindruck, oh, hier bin ich fremd. Das kann auch vorkommen, wenn man kein Christenverfolger vorher war. Schon eine Not, ja. Also du gehst irgendwo hin und hast den Eindruck, vorhin Johnny hatte das auch angesprochen, das Thema, ups, hier bin ich fremd, hier bin ich nicht willkommen. Und hier sehen wir, wie einer dann die Initiative ergreift. Die Apostel hatten das wohl, na gut, die hatten viel zu tun, die hatten das nicht so im Blick. Einer ergreift die Initiative, der Barnabas, und der hat einfach einen Blick dafür, ja, einen Blick für Menschen und für das, was Gott tut. Und er geht dann zu den Aposteln und sagt ihnen, okay, was Paulus alles mit Gott erlebt hat. Ja, also da war einer, der also diesen Blick hatte für Menschen. Das ist so wichtig, ja, wenn wir den Herrn Jesus anschauen, wie der Leute mit hineingenommen hat, die eigentlich ausgeschlossen waren. Ja, da waren Prostituierte, da waren Zöllner, da waren Sünder. Und der Herr Jesus hat keine Kompromisse gemacht und hat gesagt, okay, jetzt wird was anderes verkündigt. Aber die Menschen waren ihm wichtig, egal von welchem Hintergrund die gekommen sind und was die für eine Geschichte mitgebracht hat. Ja, und das ist so schön, dass wir bei Jesus erkennen können, durch Jesus erkennen wir sind sündiger, als wir jemals glaubten. Wir werden konfrontiert mit Schuld, aber gleichzeitig werden wir konfrontiert mit einer Liebe, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und das ist was Paulus auch erlebt hat. Als Christenverfolger wird er auf einmal mit Jesus konfrontiert und sein Leben wird total umgekrempelt. Und jetzt geht es darum, im Glauben zu wachsen, und da wird die Gemeinde gebraucht von Anfang an. Ja, also als Paulus sich bekehrt, schickt Gott erstmal einen Ananias von der Gemeinde in Damaskus zu ihm und jetzt sozusagen ein Barnabas. Er braucht Leute, die ihn unterstützen. Stellt euch mal vor, es hätte keinen Barnabas gegeben, keinen Ananias und so weiter. Okay, Gott hat noch viel, viel mehr Möglichkeiten, das ist klar. Aber Gott liebt es, Menschen einzusetzen, um andere zu ermutigen und da einen Dienst zu tun. Ja, also auch Herausforderung für uns. Ich kann es natürlich verstehen, dass das schwierig war, ja. Also Christenverfolger. Und die haben erlebt, einer von ihren Leuten ist ja hingerichtet worden, der Stephanus, der war Diakon dieser Gemeinde und Paulus hatte das unterstützt. Also schwierige Situation, aber wir sehen, wie sogar da die Liebe Gottes größer war und ein Barnabas und andere ganz bewusst gesagt haben, nein, wir wollen sehen, was Gott tut und nicht, was da vielleicht in unserem Herzen noch ist. Ein ganz wichtiges Anliegen. So, jetzt gehen wir weiter mit dem Barnabas, wo er dann wieder auftaucht. Und das ist in Kapitel 11. Kapitel 11, die Verse 19 bis Vers 26. Die aber zerstreut worden waren wegen der Verfolgung, die wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Da sehen wir die nächste Herausforderung. Durch die Verfolgung, wo Paulus mitbeteiligt war, mussten die Christen fliehen und sind in andere Gegenden des Römischen Reiches gekommen. Und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie sandten, wer eignet sich da, Barnabas nach Antiochia. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh. und ermahnte sie alle. Dieses Wort ist wieder von demselben Ursprung, ermahnen, trösten. Ja, ermahnte sie alle mit festen Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Ja, woher kommt das? Von dieser Stadt aus Syrien. Ich habe mal eine Karte mit, vielleicht kann ich euch das mal zeigen. Wir haben also hier Jerusalem, ne? Und so etwa 500 Kilometer weiter, wir müssen uns vorstellen, damals gab es noch keine Flugzeuge und Autos und so weiter. Und dann die Gemeinde in Antiochia. Das ist dann übrigens die Gemeinde, die dann auch Missionare aussendet, eben diesen Paulus und diesen Barnabas. Und von wo aus dann die Missionsreisen zunächst nach Zypern und dann in die Türkei auch stattfinden. Ganz toll, was da passiert. Die Verfolgten, die hatten ja jetzt eigentlich allen Grund, frustriert zu sein. Ja, mit dem Glauben, das läuft so ein bisschen schief und jetzt werden wir auch nochmal verfolgt. Und was die nicht tun, ist den Mund halten. Die reden weiter. Ja, zwar, und das ist manchmal eine Herausforderung, zwar erstmal nur zu Leuten aus ihrer eigenen Kultur. Das ist ja manchmal einfacher. Man hat Leute aus der gleichen Kultur, kennt so ein bisschen, wie die ticken, was da die Voraussetzungen sind und sagt es ihnen weiter. Eine größere Schwierigkeit ist, auf einmal Leuten das Evangelium weiterzugeben, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Das muss man erstmal hinbekommen. Und gerade für Juden, die so getrennt auch von den Heiden gewesen sind, war das schwierig. Ja? Ihr wisst, wie der Petrus, der musste richtig gestoßen werden, zu dem Cornelius zu gehen. Und was wir hier dann auf einmal haben, ist, dass manche den Mut haben, anfangen, zu allen Kulturen das Evangelium zu predigen. Und wir haben hier eine Gemeinde, die sich aus Juden und Heiden, allen möglichen Gruppen auf einmal zusammensetzt. Ja? Bei dem Cornelius, das waren ja mehr Heidenchristen in der Gemeinde in Caesarea gewesen. In Jerusalem mehr Judenchristen. Aber hier haben wir auf einmal in einer Weltstadt, war eine, manche schätzen vielleicht 200.000 Einwohner, hatte diese Stadt Antioch. Auf einmal waren in dieser Weltstadt, in dieser Hauptstadt der Provinz Syrien, ganz viele von verschiedenen Kulturen zusammen, sind zum Glauben gekommen. Und die in Jerusalem, die sagen jetzt nicht, das ist uns egal, was da läuft, sondern die sagen, was sie jetzt brauchen, ist ein richtig gutes biblisches Fundament. Ja, das ist für Neugläubige und für Altgläubige ganz wichtig, ja, dass die Basis gelegt wird. Ja. Und jetzt kommt sozusagen der Barnabas als Ermutiger, kommt nach Antiochia. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Schaut Vers 23. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh. Ja, der Barnabas, der schaut, was tut Gott. Ich glaube, da gab es sicher noch viele Probleme. Also immer, wenn man Gemeinden anschaut, lasst mich bei euch, weiß ich es jetzt nicht so, aber seid nur mal länger in einer Gemeinde und da sind immer auch Probleme. Ja? Aber was der Barnabas erstmal sieht, ist, was der Herr tut. Die Gnade Gottes, was da geschehen ist, dass Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist und er wird froh und ermahnte oder ermutigte sie alle mit festen Herzen beim Herrn zu bleiben. Dieses Dranbleiben ist wichtig zu betonen und zwar nicht so oberflächlich, ja, Gottesdienst, mal so ein bisschen, sondern mit festen Herzen ganz persönlich dran zu bleiben. Das ist das eine. Und dann lesen wir von ihm in Vers 24, denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ja? Also der Heilige Geist, wo er ihm Raum geben wollte, dass er in seinem Leben bestimmen kann, voll Heiligen Geistes und voll Glauben, Vertrauen zu Gott, also dieser Blick zu Gott, der war da. Man kann manchmal bei Problemen, kann man immer nur das sehen, was da so vor Augen ist. Und bei Barnabas sehen wir, der hat diesen Blick zu Gott und der ist froh, was dann passiert. Und dann sagt er aber nicht, jetzt lassen wir alles da so beim Alten und läuft ja schon irgendwie und wir lassen das einfach so. Sondern der überlegt sich, wer passt denn jetzt zu der Gemeinde, um die Gemeinde gut zu fördern. Und deshalb macht er sich Vers 25 auf. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Kann ich nochmal die Karte haben, dass wir mal sehen, wo Tarsus liegt? Also Tarsus, also hier ist Antiochia, ja, das gehört heute zur Türkei, ist aber an der Grenze zu Syrien. Damals war es Syrien. Und Tarsus ist auch heute Türkei. Ja, also ich glaube so 100 Kilometer so in etwa müssen das gewesen sein. Und was ganz wichtig war in der Situation ist, dass die neuen Gläubigen gut im Glauben unterwiesen werden, dass sie ein festes Fundament bekommen, dass sie da nicht hin und her gerissen werden von jeder Lehre, ja, gerade wo so viele Kulturen zusammenkommen, ja, heute nennt sich das Internet, da kommt ganz viel an Positionen zusammen und es war wichtig, was sie gemacht haben und sie lehrten viele, ein ganzes Jahr sind sie in der Gemeinde geblieben. Ja, wir denken, das ist kurz, also ich denke das. Für Paulus und Barnabas war das ein langer Zeitraum. Schaut mal in der Apostelgeschichte, wie lang die sonst geblieben sind. Ja, also in Korinth 1,5 Jahre, in Ephesus über 2 Jahre. Aber das waren Gemeinden, wo sie lange waren. Die anderen Gemeinden waren oft viel kürzer, weil sie relativ schnell auch raus mussten. Die Behörden gesagt haben, also so geht's nicht, verlasst bitte diese Stadt. Okay, also so sind die beiden und haben dieses Anliegen, dass Menschen im Glauben eben vorankommen. Und Barnabas denkt auch, wie bringe ich die Leute zusammen, wie kann ich Leute fördern und erinnert sich eben auch an Saulus. Ja? Der wird hier auch nach seiner Bekehrung Saulus genannt. Ist euch das schon aufgefallen? Wir sagen ja oft vom Saulus zum Paulus. Der Hintergrund ist eigentlich mehr, dass Paulus zwei Namen gleichzeitig hatte, ja, mehr von der jüdischen Seite Saulus und Paulus mehr im Römischen Reich, ja. Also deshalb wird er manchmal auch weiter noch Saulus genannt, aber trotzdem, wenn man sagt, vom Saulus zum Paulus, zeigt das einfach, wie überwältigend das gewesen ist, wie der Herr Jesus eingegriffen hat in die Situation. So gehen wir noch weiter. In Apostelgeschichte 13. Wir könnten das heute noch länger fortführen, ne? Aber ja, ich werde mal schauen, dass es von der Zeit dann doch noch passt. Ja? Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3, da wird auch der Barnabas wieder erwähnt. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit den Landesfürsten Herodes auferzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Ja, jetzt haben wir 5 Leiter sozusagen in der Gemeinde. Und wir sehen vom Hintergrund, also das war ja bunt gemischt, wo die Leiter jeweils herkamen. Also der Barnabas kam von Zypern, schöne Insel. Der Simeon wahrscheinlich aus Schwarzafrika, also auch nicht unbedingt von Antiochia. Dann Lucius von Kyrene, das war Libyen, Nordafrika. Dann Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes auferzogen war, der war also ein Schulkollege vom Herodes, den wir aus der Bibel kennen, aus Israel, aus der Gegend. Und dann eben Saulus, der in der Türkei geboren ist, in Tarsus und dann viele Jahre in Jerusalem studiert hat. Also bunt gemischt. So, und jetzt haben wir da 5 Leiter und auf einmal sagt der Heilige Geist, 2 davon haben jetzt eine neue Aufgabe. Ich denke, ich hätte mich da sehr geärgert, wenn das in meiner Gemeinde gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich direkt mich geärgert hätte, aber musst du dir mal vorstellen, du hast 5 Leiter und 2 sollen auf einmal weg und denen sollst du noch die Hände auflegen und für die beten und die aussenden und unterstützen. Naja, Herausforderung, aber genau das haben sie gemacht. Ja. Sie haben gesagt, okay, es geht nicht nur um uns, es geht darum, dass das Evangelium groß wird und wir wollen ermutigen, sie auszusenden. Ja. Wir lesen dann auch, die beiden gehen dann auf Missionsreise, wie der Barnabas ja eigentlich den Paulus angelernt hat, wie er auch bereit ist, in die zweite Reihe zurückzugehen. Ja? Und am Anfang wird der Barnabas als erstes genannt, wie hier im Text. Und später wird der Paulus dann als erstes genannt, der meistens das Wort hat. Und es ist für den Barnabas gar kein Problem, wenn der Paulus vielleicht ein bisschen besser ist oder ein bisschen mehr auftritt. Es ist dieses Anliegen, dass Menschen wirklich gefördert werden. Sei es in der eigenen Gemeinde, ja, er hat ja den Paulus rangeholt, aber sei es auch in der Mission. Ich denke, von diesem Beispiel von Barnabas können wir viel lernen. Jetzt will ich den Barnabas nicht so rosig vorstellen. Natürlich gab es auch Schwierigkeiten da, genau wie in der Dessauer Gemeinde auch nicht immer alles 100% ist und in Spital weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls haben wir beim Barnabas die Situation, dass der sich so richtig zankt mit Paulus. Das könnte auch Typsache sein. Da geht es nämlich in dem Streit darum, nehmen wir den Johannes Markus wieder auf Missionsreise mit. Und Barnabas ist einer, der Menschen gern fördern möchte und sagt, Mensch, der hat zwar beim ersten Mal nicht so gut die Sache gemacht, aber beim zweiten Mal können wir ihnen ja doch eine Chance geben. Ja? Und Paulus sagt, nein, strikt, wir gehen da in die Missionsarbeit. Wir müssen schon schauen, wen wir da mit dabei haben. Ja? Also das ist einmal, wo wir dann Streit haben, wo wir später erkennen können anhand der Briefe, da wird dann Barnabas wieder genannt, auch der Markus, dass Paulus den Markus auch wieder mit hineinnehmen konnte. Also es gab da doch eine Klärung oder Versöhnung, aber war eine Schwierigkeit. Und was auch eine Sache ist, im Galaterbrief steht davon geschrieben, also wir haben ja gelesen, Barnabas war ein Ermutiger. Und gerade an der Stelle, wo man eigentlich denken würde, da ist er stark, ist er auf einmal schwach. Ja, das ist manchmal überraschend. Und der Hintergrund ist, in Galater 2 haben wir einen Bericht, dass der Petrus zu Besuch in Antiochia ist. Ja, Besuch aus Jerusalem, schön. Und man ist gemeinsam als Gemeinschaft zusammen. Und auf einmal kommen Judenchristen aus Jerusalem und auf einmal fängt Petrus an, sich von den Heidenchristen zurückzuziehen, keine Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und dann heißt es, sogar Barnabas, also ich glaube Galater 2,13 ist es dann, Galater 2,13, sogar Barnabas hat sich da mitreißen lassen und hatte auf einmal keine Gemeinschaft mehr mit den Heidenchristen, der Ermutiger. Ja? Und das ist für mich einfach so ein Zeichen, nicht perfekt. Wir haben auch Stärken, aber es heißt nicht, dass wir dann immer in jeder Situation einen klaren Weg gehen. Und dann brauchen wir manchmal einen Paulus, der dann in so einer Situation den Petrus und den Barnabas, zwei Leute, die vor ihm Christen gewesen sind, die ihn eigentlich, zumindest der Barnabas, sehr herangenommen hat und gefördert hat. Und der Petrus so als Verantwortlicher in Jerusalem. Und jetzt stellt sich der Paulus hin und der ist jetzt derjenige, der ermahnt. Ja, also gäbe noch viel zu sagen über diesen Ermutiger Barnabas. Was können wir da für uns mitnehmen? Also nochmal die Dessauer vielleicht, ja, dieses Bild. Was ich einfach schön finde, wenn ganz normale Gemeinden, ich sage einfach mal, die sind ganz normal, ja, wenn die einfach solche Söhne und Töchter des Trostes haben, Leute, die ermutigen, ermahnen, trösten. Und wo man auch persönlich schaut, wer ist vielleicht am Rand? Wen kann man mehr mit hineinnehmen? Wo ist jemand begabt? Und was ich auch eben wichtig fand, dass in Antiochia Ja, Barnabas hat gesehen, was hat der Herr schon getan und ist dankbar und freut sich ja, über das Gute, was ist. Und überlegt dann auch strategisch, was fehlt jetzt noch. Ja? Er sagt jetzt nicht, ach, hier ist die Lehre schlecht oder so. Ja? So überlegt, was kann ich denn tun, um das, was noch mangelt, was nicht so gut ist, um das zu verbessern, nimmt dann den Paulus mit dazu. Dieser Blick für die eigene Gemeinde, aber auch für die Weltmission, das sind Sachen, die wir lernen können. Amen.